Ja, meine Damen und Herren, ich grüße Sie alle ganz herzlich und heiße Sie willkommen hier zu unserer ersten Sitzung in diesem Wintersemester. Sie haben sich also die organische Sprachphilosophie ausgesucht und befassen sich damit also mit einem Kernstück der modernen Philosophie. Der Zusammenhang von Sprache und Philosophie oder genauer der Zusammenhang von Sprache und Wahrheit, denn die Philosophen sind ja in der Regel die Jäger der Wahrheit im Medium der Sprache. Ja. Es sei denn, sie erschweigen ihre Erkenntnisse, wie der alte Pyrrhon es getan hat. Ja. Dieser Zusammenhang ist, gibt ein Rätsel auf, ja, das vor allen Dingen in der modernen Philosophie in Angriff genommen wurde. Also denken Sie an den Linguistic Turn, denken Sie an den Kurswechsel im Denken Wittgensteins oder Heideggers, an Heideggers Kehre und Wendung zur Sprache in seinem Spätwerk. Oder an den jungen Roland Barthes, ja, der 1957 ein Buch mit dem Titel Mythen des Alltags schreibt und darin versucht, die Welt, in der wir leben, in sprachliche Zeichen zu verschlüsseln und dann wieder zu entschlüsseln. Ja? Also ich muss Ihnen das alles gar nicht erzählen. Also wir werden auch nicht nur an die Geschichte der Philosophie denken, wir werden Stationen in ihr machen in diesem Seminar. Aber wir wollen auch unseren eigenen Zugang zu der Thematik finden. Und dafür habe ich für die erste Sitzung eine Übung vorbereitet, die wir auch sofort gemeinsam machen können. Also einmal ganz praktisch, wenn Sie wollen, in diesem Sinne. Sie werden sehen, dass Sie... Entschuldigung. dass sich allein durch Artikulationsübungen ein Minimum an physiologischer und physiognomischer Anstrengung, wenn Sie so wollen, Gaumenarbeit, wie ich es gerne nenne, eine tiefere, ja, wenn Sie wollen, transzendente Erkenntnis von einem Begriff gewinnen lässt, im intensiven Nacherleben und Reproduzieren der lautlichen Struktur eines Begriffes. Kommt es dann auch insbesondere auf die metrisch korrekte Verteilung der Hebungen, also der Hebungen und Senkungen an. Ja, und da wird sich Ihnen ein Zugang zu ähnlichen sprachlichen Phänomenen auftun. Da bin ich ganz sicher. Und fachlich sprechen wir davon der transzendierenden Deklination. So, also die Übung. Jetzt sprechen wir einfach nach, ja, und das erste Wort, was wir uns erschließen wollen, das kennen Sie alle, und Sie sprechen mir einfach nach, wie gesagt. Philosophie.
Philosophie.
Ja, das war schon ganz gut, wir fangen einfach nochmal an und dann folgen Sie mir so schnell Sie können.
Ja.
Philosophie.
Philosophie.
Ja, gut. Enzyphosgier. Simlomosie.
Simlomosie.
Sehr gut. Ridikatür.
Ridikatür.
Wenn das an sich.
Wenn das an sich.
Mit etwas Werbe ruhig dabei, ja? Siblodonti.
Siblodonti.
Kernfragerei.
Kernfragerei.
Sehr schön. Und spielen Sie mit dem Wort, ja? Spielen Sie mit den Silben.
Ja.
Außer bei uns.
Außer bei uns.
Ja, ganz schön. Kirschlomanie.
Kirschlomanie.
Wirklich gedacht. Ja, gut, okay. Und immer nachsprechen. Aber wohin?
Aber wohin?
Quello per te. Italienisch, sehr schön.
Ja.
So oder so.
So oder so.
Oder so. Ich matsch muss mit. Nur versehen. Fragt sich für wen. Ja, schön. Und Sie verstehen, Sie erleben, denke ich, direkt, was die Methode der transzendierenden Deklination so leisten kann. Das war ein schöner Einstieg. Mhm. Und ich weiß nicht, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?
Nee, eigentlich nicht.
Ja gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. selber Zeit, Moment, selbe Zeit, selber Ort. Und dann werden wir in unseren Übungen fortfahren. Und zwar werden wir die transzendierende Deklination anhand des Wortes Ideologie einüben. Ja? Üben Sie auch gerne zu Hause weiter, aber ich sage Ihnen, nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Sonst haben Sie sich Fehler ganz schnell angelernt und gerade die Grundlage muss sitzen. Bleiben Sie also bei dem, was wir heute eingeübt haben. Ja, wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr bestehen, dann danke ich Ihnen und bis nächste Woche. Ja, guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ja. Guten Abend, müssen wir sagen. Mein Name ist Jakob Scheich und
ich bin Bruno Gleckner.
Und
du bist Jakob Scheich.
Und
ich bin Bruno Gleckner.
Ja, das wissen wir doch schon. Also wir machen heute wieder Lachen und Weinen. Ist zurück.
Ach so, das wissen wir doch längst.
Wir sind ausgefallen. Das Leben hat uns diverse Striche durch diverse Rechnungen gemacht.
Ja.
Corona auch.
Ja.
Wir schwächeln alle. Ich bin sogar umgezogen. Und wir sind zurück. Ich weiß, ihr habt nie bezweifelt, dass wir wiederkommen werden. Und was wir eben gehört haben, war, glaube ich, ein Original-Live-Mitschnitt, den du damals im ersten Semester, ne?
Ja, wir haben ja zusammen hier in Köln, du bist ja jetzt wirklich nah hier an der Uni, ne?
Ja.
Wir haben hier zusammen studiert, im Bachelor, und das war eine Einführung im ersten oder zweiten Semester, glaube ich. Also ganz
organische Sprachphilosophie, ne?
Organische Sprachphilosophie, ja.
Weißt du noch, wer der Dozent war? Der klang unheimlich sympathisch.
Ja, super sympathisch.
Gut aussehend auch, ne?
Ja, ich habe ihn noch ein paar Mal da in dem Kaffeestand gesehen, aber dann habe ich ihn auch aus den Augen verloren.
Ja, wir haben uns ja neu erfunden in der Zwischenzeit. Es sind fast anderthalb Monate vergangen. Die Welt hat sich auch neu erfunden. Und als Philosophen bedarf das natürlich, also wir müssen uns quasi mit anpassen, ne? Und du arbeitest mittlerweile Vollzeit als transzendentaler Optiker.
Ja, richtig, genau. Mir ist der Berufswechsel gelungen. Davor, kurz zur Erinnerung, ich war theoretischer Konzeptologe.
Ja, es ging nicht ganz auf, ne?
Das Konzept. Es ging nicht ganz auf.
Der Businessplan hat gefehlt, die Bank hat dir den Kredit auch nicht gewährt.
Ja, und irgendwie das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft war dann doch anders.
Ja, und als einfach Produkt anders. Auch nicht ganz so gut herzustellen und zu verkaufen, ne?
Nee, das ging nicht so gut.
Da haben die irgendwie darauf beharrt, die Geldgeber?
Ja, ich habe denen das versprochen, dass das alles sicherer wird und präziser, aber man hat mir nicht die Zeit gelassen. Egal, also ich bin jetzt transzendentaler Optiker und ich mache ein gutes Geld. Hm. Ich meine, die ganzen Philosophiestudenten, auch gerne aus dem ersten, zweiten Semester, die kommen jetzt zu mir.
Brillen werden ja eh immer hipper.
Werden immer hipper, so.
Die ganzen Asiaten, die kommen, alle kurzsichtig.
Ja, immer Leute wollen irgendwie was mitbekommen von der Welt visuell.
Ja.
Und die haben einfach keine Lust, diese 800 Seiten von diesem alten Kant da aus Königsberg zu lesen. Und deswegen kaufen die sich einfach diese Brille. Und
damit, die du herstellst, in Handarbeit.
Genau, in Handarbeit. Und diese Brille gewährt im Grunde dann den Lektüre-Eindruck dieser 800 Seiten der Kritik der reinen Vernunft, was wirklich ein harter Brocken ist, indem man sie einfach aufzieht.
Ja, und dann habe ich quasi Kants transzendentale Ästhetik mindestens, oder? Also
die Ästhetik hast du drin, genau, aber du siehst die Welt dann auch wirklich durch Kants Augen, durch die Kritik der reinen Vernunft. Die ist dann durch dich hindurchgegangen und deine komplette Wahrnehmung, innere wie äußere, also nicht nur dein visueller Sinn, sondern wirklich auch dein intellektueller, innerer Sinn, hat sich dann, sag ich mal, kantianisch, hat eine kopernikanische, ich kacke gerade bei dem Wort ein bisschen ab.
Nee.
Überhaupt nicht, ne?
Gar nicht.
Anderthalb
Monate nicht aufgenommen und schon wirklich die Skills verloren.
Ja, total.
Das ist Wahnsinn. Du hast, hast du eine Homepage schon dafür oder gibt es einen Instagram-Account, damit die Leute...
Das
Glöckners transzendentale Optik?
Ja, das ist ein bisschen versteckt eigentlich. Das liegt relativ nah bei der Uni, weil da habe ich einfach immer noch die meisten Kunden. Wie gesagt, weil die Leute heute einfach nicht mehr die Zeit und nicht mehr den Bock haben.
Aber ich habe die Brille auf, sehe ich dann auch, also ich habe verinnerlicht dann nicht mehr einen kategorischen Imperativ, sondern das Bild einer nach Vernunftprinzipien geordneten Welt.
Genau.
Und jetzt kriege ich die Brille von dir, das ist ja dankenswert. Aber dann gucke ich ja in die Welt und die entspricht dem ja nicht. Teilweise, vor allem wenn Menschen durchs Sichtfeld laufen. Dreht dann da irgendein Radar oder?
Wie meinst du, da kann ich dir jetzt gar nicht, also du siehst das einfach so, wie Kant das dann selbst gesehen hat, ne? Mhm. Also klar ist einfach, dass jegliche Form von Erkenntnis der Dinge, also dass wir die Dinge an sich so, wie sie sind, nicht wahrnehmen können, sondern was wir da sehen, ist immer die Welt für uns.
Mhm.
Also eigentlich immer auf der Bühne unserer Wahrnehmungsform. Also jegliche Erkenntnis wird zurückgeworfen auf die Form und Art und Weise ihrer Erkenntnis. Und ich habe es geschafft, wirklich als Erster diese Form handwerklich zu reproduzieren, in dieser Brille halt eben.
Das ist Wahnsinn, das hast du, das musst du dir vor allem, also jede Form der Handarbeit neben der Lektüre, neben der ganzen Theorie im Studium antrainiert haben. Ne?
Ja, vor allem, du musst es ja erstmal intellektuell begreifen und dann in Handwerk übersetzen.
Dann reinschleifen in so ein...
Reinschleifen, genau. Das schaffen die meisten Philosophen nicht, die bleiben bei Büchern. So, aber...
Wir kommen später vielleicht nochmal drauf. Nee. Ihr werdet euch fragen, was soll das mit dieser Brille? Was ist das für eine Perspektive?
Auch, ja, genau.
Die ist doch irrelevant, aber vielleicht kommt später ein Beispiel.
Vielleicht kommt ein Beispiel
und vor allen Dingen... Einige haben die Brille auf.
Wir wollen auch auf dich noch zu sprechen zu kommen, weil dir ist der Berufswechsel auch gelungen,
ja,
ne? Habe ich gehört.
Ich bin umgezogen, ich wohne im hipperen Viertel, jetzt noch eins hipper in Köln.
Richtig, du warst ehemaliger Enthusiast und hast dieses Kapitel ein bisschen hinter dir gelassen, bist eigentlich wieder ganz, ganz fröhlich, weil du bist ein sympathischer Statist.
Ja, ja. Und zwar in meinem eigenen Leben.
In meinem eigenen Leben, so. Aber auch, man sieht dich immer wieder auf Drehorten und du unterhältst dich sehr freundlich mit den gleichgestellten Mitarbeitern dort.
Ja, auch mit den Federführenden, mit dem Regisseur, mit den Hauptdarstellern so.
Du hast mehrere kennengelernt, hast du mir von vielen erzählt.
Ja.
Bist selber aber nur Statist.
Ich habe kaum eine Funktion an dem Drehort selbst. Ich werde aber trotzdem, also quasi dafür ausgehalten, auch lohntechnisch, dass ich da für eine sehr harmonische Stimmung sorge. Viele erinnern sich auch an mich und fragen sich dann,
wer war das nochmal?
Ein total netter Kerl.
Und es gibt ja auch immer gutes Catering, glaube ich, ne?
Bei solchen, so kam ich auf die Idee.
Ja. Also. Genial. Also wenn ihr mal wieder nicht wisst, ne, wohin mit euch oder was das beruflich werden soll.
Ja, erreicht mich über Instagram. Ich bin Bachelor der Philosophie. Steht auf meiner Visitenkarte.
Ja, was ist denn überhaupt jetzt aber
unser Thema? Thema, wem es noch nicht klar geworden ist, ist die Universitätsphilosophie. Ja? So. Bruno hat wirklich ein Potpourri vorbereitet an geistreichen Versatzstücken.
Ja gut,
wir marschieren wieder durch die Hörern, überwiegend deutsche Ideengeschichte.
Ja.
Ab welchem Jahr?
1900 eigentlich ungefähr, würde ich sagen. Ich weiß, nee, warte. Oh ja, stimmt, das hast du gestern erzählt.
Ja, ja,
das
genau.
Das ist der neue Schlachtruf hier auf
der Straße. Ja, wir sind nicht identitär, aber er klingt hier manchmal vor diesem hippen...
Ja, gestern habe ich das gehört, ja. Unheimlich. So die letzten 200 Jahre werden es wieder sein.
Okay, dann machen wir einfach mal gerade die politischen 5 Minuten, damit es raus ist, ne?
Ja, haben wir das hinter
uns. Hier kommen sie.
Ja.
Ich habe ein bisschen gesammelt, ich bin auch gar nicht ganz up to date. Wir können vielleicht auch mal live die politischen 5 Minuten machen. Ich hatte von vor 2 Wochen ungefähr eine schöne Meldung, der US-Bundesstaat Missouri hat also China verklagt vor einem US-Gericht.
Okay.
Und man fragt sich dann, sind die jetzt zuständig für China oder so? Muss man nicht wenigstens versuchen vor einem internationalen Strafgericht?
Ja, Länder kann man verklagen, interessant.
Ja. Und was hatten die jetzt für ein Problem mit China? Ja,
ja. Ich wollte auch, man könnte ja auch mal, kann man den Pazifischen Ozean, kann man den verklagen?
Ja.
Zu viel Wasser?
Total salzig.
Sehr, genau, zu viel
Lässt Salz sich nicht halt, trinken.
Ja.
Und viele Leute leiden ja darunter.
Ja, und ganz hohe Wellen.
Sehr, hohe Wellen.
Sehr, sehr gefährlich.
Haie,
so.
Ja.
Okay, ja. Aber China hat man verklagt.
China hat man verklagt und zwar natürlich wegen des Coronavirus. Du erinnerst dich, ne?
Ach, ja, die Schweine.
Ja.
Ist aber gut, dass es mal einer macht jetzt.
Und genau, und das war ja auch mein Gedanke. Da gibt es bestimmt Bekloppten, ne? Aber es war halt ein ganzer Bundesstaat, der das die Klage geführt hat. Und damit einhergeht eine wunderbare Statistik, nämlich dass auch vor einem Stand einer Woche, ich weiß es natürlich nicht mehr genau, 44% der Trump-Wähler glauben konkret, dass Bill Gates die Corona-Impfungen zur Mikrochip-Implantation benutzen möchte. 44% der Trump-Wähler. Und 31% der Trump-Wähler sind sich unsicher, was diese Theorie angeht. Sagen aber nicht, wie nur ein paar 20%, dass dem nicht so sei.
Oder? Ich habe überhaupt nicht zugehört.
Also, ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe es auch schon versucht zu verdrängen.
Also.
Aber wenn man sich fragt, wie kann das denn sein, dass ein ganzer Bundesstaat ein Land verklagt? Okay. Mhm. Scheiße, ich habe mal, guck mal, wie Amateure, ich habe die Stoppuhr gar nicht laufen lassen. Mhm. Was meinst du, wie lange haben wir noch? Ich mache jetzt mal auf 3,5 Minuten, ja?
Ja, mach mal, ja.
Moment. Timer.
Also kann ich ja mal erzählen, also ich habe jetzt auch die letzten Tage halt einfach mal wieder die Tagesschau geguckt und da wurde jetzt eine Meldung gebracht, dass jetzt nach Spanien, also so langsam werden ja die Grenzen wieder aufgemacht, die Leute können wieder in den Urlaub fahren. Die Sommersaison ist doch nicht ganz verloren. Man macht sich noch Hoffnungen darauf, dass man jetzt doch noch vielleicht seinen 2 Wochen Urlaub bekommt dieses Jahr.
Man hat dem Coronavirus nämlich einfach ein Angebot gemacht, was es nicht ablehnen konnte. komplett den Ballermann gepachtet, 2 Wochen lang, über den Sommer. Da genau. Können die machen, was sie wollen.
Genau.
Und so geht man sich ein bisschen aus dem Weg.
Ja, und eine interessante Erscheinung unserer Tage ist jetzt der Probetourist. Also nach Spanien wurden 9.000 Probetouristen eingeladen. Mhm. Die dürfen da jetzt erstmal wieder gucken, wie das so vonstatten geht.
Probe liegen.
Genau, also ihr könnt euch das so vorstellen, stellt euch den Pool vor oder so und dann kommt der Hotelier zu seinen Gästen und sagt, ja, legen Sie sich ruhig mal hin, probieren Sie mal aus. Ist das gemütlich oder springen Sie ruhig auch mal in den Pool?
Ne? Würden Sie sich jetzt gerne zum Beispiel dieser Frau annähern, die auf der anderen Seite liegt?
Ja, Sie können später ins Restaurant, Sie sind ja Tourist, ja. Sie können ja auch was einkaufen gehen in dem kleinen Städtchen. Schauen Sie, wie Sie mit Ihrer Existenz und Ihrer Daseinsform zurechtkommen.
Frei nach dem Motto Sommersonne Kaktus, ne?
So.
Ja. Live übrigens gerade, das ist jetzt wirklich live, politisch 5 Minuten. Wir haben für euch natürlich recherchiert vorher. Ballermann darf nicht Ischgl werden.
Sagt darf Jens. Ich was?
Ischgl werden,
so.
Sagt Jens Spahn, ja. Amor, Ischgl, der Après-Ski-Ort und Skiort
in Österreich. Ja, klar, natürlich.
Ich habe dir das Fotobuch dazu noch gezeigt.
Ja.
Sehr zu empfehlen.
Ja.
Und dann fangen wir jetzt an mit der Universitätsphilosophie. Was gibt es so eine grundsätzliche Problemstellung? Also Philosophie findet auch an der Universität statt? Genau. Und wo sonst noch?
Ja, im Leben, ne? Also man denkt jetzt erstmal irgendwie Philosophie, warum, das kann man doch nicht studieren, das ist doch Quatsch. Also,
ja doch, man denkt ja vielleicht auch, ich kann es studieren, aber sonst?
Nee, also erstmal ist ja glaube ich, die Intuition, dass man doch sagen würde, Philosophie ist ein Fach, wo jeder mitreden kann und mit dem jeder zu tun hat. Und das gehört nicht irgendwie in einen akademischen Apparat, wo es dann nach bestimmten, weiß nicht, Richtungen, Ordnungen, Strömungen sortiert wird, sondern Philosophie ist einfach mitreden, mitdenken.
Selbstdenken.
Selbstdenken vor allen Dingen. Genau, und dass sich dann die Universität vorbehält, dieses Fach zu unterrichten und zu unterweisen, ist manchen, glaube ich, jetzt erstmal vielleicht widersprüchlich oder kontraintuitiv für manche Leute. Und es behält etwas von diesem Widerspruch, würde ich behaupten. Also, dass Philosophie auch dann vor allen Dingen an der Universität in das Korsett der Wissenschaft auch gepackt wird. Weil man ja eigentlich erstmal denkt, das ist die freiste Art, überhaupt zu denken.
Ja.
Und dann wird das aber eben doch wieder alles in Portionen gebracht, ne? Also
so.
In Module, in Grund, Haupt und was weiß ich, wie heißen diese ganzen
Das zum einen, aber wir haben ja zum Beispiel dann, wir mögen Autoren, die sich schon im 19. Jahrhundert über die Universitätsphilosophie beschwert haben, als es noch keine Bologna-Reform gegeben hat und auch noch keine Module und als die Unis überhaupt noch was sehr Elitäres waren.
Genau.
Ja. Und was die damit gemeint haben mit der Universitätsphilosophie, versuchen wir ein bisschen herauszufinden. Dann versuchen wir, glaube ich, auch herauszufinden.
Ja. Ja, und das andere ist, klar, wir können natürlich einmal über die Universitäten, das System und die Institutionen sprechen und dann aber natürlich auch über das Individuum, was da ein- und ausgeht. Und damit sprechen wir von uns selbst. Wir haben ja beide Philosophie studiert. Und da können wir mal direkt jetzt zum Einstieg, also damit man mal so eine Idee bekommt, wie so ein Philosophiestudent, wie das bei dem im Kopf so aussieht, lese ich mal von Thomas Mann
Der übrigens kein Philosoph war, ne?
Ja, aber so ein selbsternannter
Philosoph. Selbsternannter, genau. Aber natürlich unser guter alter Thomas.
Ja. Genau, da müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Und er schreibt in einem seiner frühen Novellen, Tonio Kröger, eigentlich eine Künstlerfigur, aber das überschneidet sich ja eigentlich auch schon immer, der Künstler und der Philosoph. Ich lese einfach mal vor. Er ging den Weg, den er gehen musste, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich hin pfeifend, mit seitwärts geneigtem Kopfe ins Weite blickend, und wenn er irre ging, so geschah es, weil es für etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht gibt. Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, pflegte zu sagen und hatte es auch bereits aufgeschrieben, dass er die Möglichkeiten zu 1000 Daseinsformen in sich trage, zusammen mit dem heimlichen Bewusstsein, dass es im Grunde lauter Unmöglichkeiten seien. So, Jakob, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich da entlarvt gefühlt.
Ja, ich habe geseufzt gerade.
Ah ja, okay, also dann du auch. Der Typus läuft, würde ich sagen, auch wenn jetzt Thomas Mann, können mir jetzt manche bestimmt vorwerfen, die sich das hier anhören, sagen würde, das ist nun mal wirklich ein Autor von gestern.
Total von gestern.
Die Welt von gestern ist das doch, die du da beschreibst. Würde ich behaupten, der Typus läuft immer noch über den Campus heute.
Also das wäre der Typ Philosoph, schwermütiger.
Ja.
Woran leidet er? Warum ist er so schwermütig?
Warum?
Er liest die ganzen Bücher?
Ja, also genau, was darauf kommen wir gleich zu sprechen eigentlich, was ja verloren geht, ist eigentlich so der unmittelbare Bezug zum Leben, ne? Oder der unmittelbare Zugang zu den Dingen.
Und gleichzeitig,
womit ich auch vielleicht eigentlich einen emotionalen Zugang meine. Also der Philosoph oder dieser Philosophiestudent oder dann eben dieser Tonio Krüger, Tonio Krüger jetzt hier nicht, aber der Philosophiestudent, der nimmt sich ja, anstatt jetzt, sag ich mal, eine bestimmte Sache anzugehen, liest sein Buch. Also gewissermaßen ist es eigentlich immer ein Umweg, der gegangen wird.
Ja, genau. Also es ist, wird, ne? Man kommt ja, oder dann dieser Typ kommt durchaus zur Philosophie auf der Suche nach also einem direkten Zugang und Zugriff zur Welt.
Genau.
Und die Frage, der wir uns auch widmen werden, ist, findet er die dann über die Bücher oder
entfernt er sich noch weiter?
Entfernt er sich weiter?
Ja.
Oder gibt es Unterschiede? Kann man die Bücher lesen und die, und am Ende wird man tatsächlich angeregt, selbstständig zu denken, sich mit sich auseinanderzusetzen, und zwar in einem Bezug des Erlebens zur Welt und nicht nur in einem Bezug, wie es bei anderen Büchern sein könnte, des Abstrahierens von der Welt und des weiteren.
Genau. Das ist ja immer ein großer Kritikpunkt gewesen, ja, die leere Abstraktion, das Grau in Grau der Theorie, oder Goethe, der dann vielleicht sagt, Denken macht alt, ja.
Ja, den unser
Spruch,
Motto.
Und den Spruch unser haben Motto. Wir uns ja auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ein Beispiel vielleicht, ne, für Denken macht alt, also Kant war schon in jungen Jahren alt, sehr alt, hat auch eigentlich auf allen Bildern, die von ihm so überliefert sind, weiße Haare.
Mhm.
Und eine Stirn, die durchfurcht ist von Denkerfalten.
Ja, durchfurcht vom kategorischen Imperativ.
Ja, genau, von Kategorien. Wirklich von der Kategorientafel, die sich da eingeschrieben hatte auf der Stirn.
Mhm.
Und man muss sagen auch, oder in anderen Worten auch wieder, Gedanken entfernen. Gedanken bringen dich direkt schon mal in eine andere Sphäre. Ne? Mhm. Also du bist dann schon mal nicht mehr in der körperlichen Sphäre. So, so weit kann man schon mal sagen. Gedanken bringen dich immer, jetzt ganz banal gesagt, einfach mal an einen anderen Ort. Ne? Der Gedanke ist eigentlich auch eine Verschiebung eine Entlokalisierung.
Und mit Gedanke, müssen wir dazu sagen, ist natürlich schon gemeint ein versprachlichter Gedanke.
Ja,
also,
klar.
Das Denken,
welche Sprachen
muss schon
sind nicht versprachlicht? Welche Gedanken so sind nicht versprachlicht?
Ja. Englisch vielleicht, oder? Chinesisch?
Ja.
Ja.
Ja,
ich hatte einen guten Gedanken gerade.
Ja. Und, und diese Kritik an diesem verstaubten Philosophentum und an der verstaubten Denkerei, die zieht sich wirklich durch die, also da lässt sich ganz leicht auch wieder eine Geschichte der Philosophie draus schreiben, weil alle Großen vollziehen diese Kritik an ihrer eigenen Gilde. So zum Beispiel auch Augustinus.
Ach, ne? Ja,
der gute Augustinus.
Da säuft sich aber vor Freude.
Ja.
Sicherlich der, der ehrlichste, der sinnlichste aller Kirchenväter, aller christlichen großen Autoren, die man lesen kann.
Unendlich aufrichtig. Mhm. Genau, und ein Meister der Rhetorik. Mhm. Ein Rhetorikstuhl in Mailand gehabt. genau, in der Spätantike. Und der schreibt in seinen Bekenntnissen, das ist eigentlich mit seinem berühmtestes Buch, er schreibt, die Philosophen, sie kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Also sie kennen natürlich die Muster, die Theorien und die Probleme und deren Lösungen, aber sie kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Und was heißt das, Jakob? Also die Bekenntnisse, das sind ja Selbstbekenntnisse, die Augustinus da schreibt. Mhm. Das heißt, weil du antwortest jetzt gerade nicht, sie durchlaufen zwar die Denkschulen von der Antike bis zur Moderne und lernen schön auswendig, was die ganzen Großen gesagt haben, aber sie schwänzen eine Schule und das ist die Schule des Lebens.
Und du hast dir das so extrahiert aus dem Augustinus oder sagt er das 300 Pi mal Daumen nach Christus?
Ja, er sagt wirklich, also die Philosophen kennen nicht die Tränen der Bekenntnisse. Ich dachte, du jauchzt da jetzt begeistert auf.
Ja, es ist so, gleich.
Weil du hast das damals auch so begeistert gelesen, das weiß ich noch. Das kommt wirklich vor in den Bekenntnissen, ja.
Ja. Ja. So, das heißt, jetzt haben wir hier schon, ohne es vielleicht richtig zu merken, einen wahrscheinlich folgenschweren Gegensatz aufgemacht, nämlich den von Philosophie und Leben.
Ja, oder jetzt, Leben und Geist.
Leben und Geist, Leben gut. Und Geist, ja. Leben und Gedanke, insofern da die Sprache schon reingrätscht. Genau, genau. Ich habe hier parallel ein bisschen in meiner Kiste gekramt, wo ich manchmal Sätze notiere und unter dem Gesichtspunkt der Versprachlichung hatte ich nochmal aufgeschrieben, unter dem Gesichtspunkt des Lebens muss ein Satz zum Einsatz werden.
Ah, ne? Ja, ja,
wenigstens
genau.
Das.
Ja.
Machen wir mal eine Folge zu. Sprache als Sündenfall. Mhm. Weil wenn wir davon sprechen, ein Gedanke entfernt uns schon von einem direkten Zugriff zum Leben, dann fantasieren wir ja unbedingt herbei. Und gleichzeitig wird das ja in der Linguistik erforscht, ob wir mit Sprache geboren werden oder ob wir wirklich eine vorsprachliche Existenz haben und sich die Sprache erst nach und nach entwickelt
Und mit vorsprachlich auch eine prälogische
genau, und das wäre, ne? Das wäre eine ganz
prälogische Daseinsform.
Schön, dass du mich noch überraschen kannst.
Ja, bitte.
Ja, der Punkt ist gemacht.
Ja, wir können das, wir bauen das einfach jetzt hier weiter aus.
Ja, heute wirklich mal live denken. Ja?
Genau.
Live, für unsere Zuhörer, für euch.
Live Hirnen.
Wie fit wir sind, wissen wir selber nicht. Das müssen wir uns hinterher erst anhören.
Ja.
Aber es gibt jetzt Schritt für Schritt vielleicht auch Fortschritt.
Die Philosophen mit ihrer großen Ordnungslust, die schön alles neben, hinter und voreinander gerückt sehen wollen, die stoßen irgendwann auch auf Dinge, die sich eben nicht ordnen lassen. Mhm. Dinge, die auch nicht sich vielleicht in einem Satz abbilden lassen, wenn wir dann wieder bei der Sprache wären. Mhm. Ja. Also wir hatten das ja bei der Einführung in der organischen Sprachphilosophie. Das ist dieser Linguistik-Turn, der da benannt wird. Da ist die Einsicht, dass wir das, was wir da machen mit unserem denkerischen Vorgehen, dass das sich sprachlich vollzieht, dass das alles
ganz genau
sprachlich verfasst ist. Ja. Und das ist die große Wende bei Wittgenstein, ja. Mhm. Wir müssen, wenn wir jetzt hier irgendwie die Welt logisch in Sätze übersetzen wollen, also bis ins letzte Ding, bis in den letzten Materieklumpen der Welt, die Welt da draußen
draußen vom Walde
abbilden möchten, sprachlich abbilden möchten, dann
Wir müssen uns darüber klar sein, was wir damit dann auch ausschließen, also wovon wir nicht sprechen können. Ne?
Wir gehen falsch dann in der Annahme, wir gehen irre in der Annahme, dass wir glauben, dass die Grammatik dann eins zu eins der Logik entspräche. Die Grammatik hat wieder eigene Strukturen, also das heißt, die Sprache, die dann logische Phänomene oder Zusammenhänge abbilden möchte, die hat dann wieder ein eigenes Medium, Sprache ist ein Medium, ja. Mhm. Und das heißt, es ist ein Übersetzungsprozess, der stattfindet. Und dabei geht was verloren. Mhm. Das heißt, eine 1:1-Übersetzung misslingt.
Ja.
Und das ist die Erkenntnis, die zur Wende bei Wittgenstein geführt hat.
Ja.
Also, dass wir mit der Logik da nicht ganz hinkommen und dass wir der Grammatik nicht vertrauen können.
Ja.
Also, die Welt bildet sich nicht ab im Kleid der Grammatik.
Ja.
Die Grammatik spielt ihr eigenes Spiel.
Ja.
Und dem können wir nur nachspüren. Und das sind die philosophischen Untersuchungen im Grunde. Das ist ein einziges Abklopfen der Sprache und ihrer grammatischen Strukturen.
So, und diese Skepsis, das Misstrauen der Grammatik gegenüber, da lässt sich natürlich von Nietzsche eine Linie ziehen. Ne?
Absolut, ja,
zu dem genau.
Nietzsche ist der Ahnherr eigentlich dieser Denkrichtung, würde ich auch sagen.
All die Begriffe, auf die sich vorher die Philosophie quasi verlassen hat, Ursache, Wirkung, Wahrheit, Freiheit und so weiter. Ja? Dinge, die, wir kommen da später vielleicht noch zu, heute noch den normativen Teil der Philosophie leiten, die erscheinen plötzlich unter diesem ultimativen Referenzrahmen Sprache, also der Boden, auf dem wir stehen, der wird sehr tönern.
So,
irgendwann.
Ja, genau.
Und wir haben jetzt, glaube ich, oder du hast geliefert nochmal die Erklärung für die kleine Ausgangsfrage, warum ist denn dieser Tonio Kröger so schwermütig?
Ja.
Er,
war das jetzt performativ von mir, oder
was? Du hast es vorgeführt. Du hast uns einfach an diesen Punkt geführt, ohne es zu merken.
Ja. Das wird auch noch deutlicher im Laufe dieser Sendung, denke ich.
So, und fahr doch fort. Du hast so viele schöne Zitate.
Ja. Wir waren bei Dingen, die sich vielleicht nicht in Sätzen abbilden lassen. Das wäre zum Beispiel die Welt.
Mhm.
Ja, ist die Welt eine Sache, die sich in einen Satz packen lässt?
Mhm. Das Ganze.
Das Ganze, so. Mhm. Und dann muss man auch vielleicht auf das Wort Nachdenken auch nochmal hinhören. Also beim permanenten Nachdenken muss man den Akzent auf das Nach wirklich legen.
Mhm.
Und das temporal lesen, ja? Also temporal auslegen. Die Philosophen geraten eigentlich in so einen grundsätzlichen Verzug, also zeitlichen Verzug, und sie stolpern dem eigentlichen Geschehen hinterher.
Mhm. Ne?
Weil sie beschreiben nicht das Unmittelbare, so wie der Tänzer sich einfach bewegt zu der Musik und aus sich selbst heraus ist irgendwie, sondern sie sind beim Nachdenken, ja? Also sie kommen immer einen Schritt hinterher. Ja?
Und das jetzt nicht in dem Sinne, in dem der Historiker irgendwie etwas Geschehenem hinterherhinkt und es dann nachträglich beschreibt, sondern in einem viel unmittelbareren Sinne.
Nee, genau, die hätten die Möglichkeit, unmittelbar teilzunehmen, aber
Die
sind in der Gegenwart und die beschreiben auch nicht die Vergangenheit,
aber
so, wo andere zugreifen, da wollen sie begreifen. Ja,
dann nehmen sie einen Podcast auf.
So, und dazu habe ich ein langes Zitat vom jungen Hoffmannsthal.
Können wir den Satz nochmal kurz wiederholen? Was hast du gesagt? Wo andere zugreifen, wollen sie begreifen.
Ja.
Worein man da jetzt greifen möchte und so weiter, wir lassen das offen. Aber ein gewisser Frust klingt aus diesem wunderbaren Satz.
Ja, also begreifen, ich glaube, du hast verstanden, dass ich damit natürlich auf den Begriff hinaus will.
Ja,
mein Lieber.
Du bist ein Fuchs.
Ja, ich bin ein Fuchs. So, junger Hoffmannsthal, Hoffmannsthal auch aus der Zeit von Thomas Mann.
Wie alt war er da, so 5, 6?
Ja, genau.
So ungefähr. War er Talent, ne?
Ein großes Talent, extrem talentiert.
Auch wieder eigentlich ein Literat.
Ja.
Aber
ja.
Nietzsche-Schüler, so ein bisschen.
Ja, Nietzscheaner auf jeden Fall. Ja. Das waren ja alles Nietzscheaner. Ne? Nietzsche ist das große Tor zur Moderne und alle großen Literaten der Moderne, vor allen Dingen der Wiener Moderne. Er kommt ja, ist ja Teil der Wiener Moderne, er hat in Wien gelebt und ist, glaube ich, auch da.
Hoffmannsthal jetzt, ja.
Hoffmannsthal, genau. Und die sprechen alle noch eigentlich aus der, ich sag mal, aus dem Fundament, von dem Fundament, das Nietzsche gelegt hat.
Und Hoffmannsthal schreibt in einem seiner ganz frühen Stücke
Der Tod und der Tor.
Der Tod und der Tor. Eine Passage, die wir jetzt hören, in der Claudio, die Hauptfigur, genau diese Distanz zum Leben.
Ja, bedauert, ja.
Bedauert, ja.
Wirklich bedauert. Also, was weiß denn ich vom Menschenleben? Bin freilich scheinbar drin gestanden, aber ich habe es höchstens verstanden. Konnte mich nie darein verweben, hab mich niemals daran verloren. Wo andere nehmen, andere geben, blieb ich beiseit, im Innern stumm geboren. Ich hab von allen lieben Lippen den wahren Trank des Lebens nie gesogen. bin nie von wahrem Schmerz durchschüttert, die Straße einsam, schluchzend nie gezogen. Wenn ich von guten Gaben der Natur je eine Regung, einen Hauch erfuhr, so nannte ihn mein überwacher Sinn, unfähig des Vergessens, grell beim Namen. Und dann tausend Vergleiche kamen. War das Vertrauen, war das Glück dahin und auch das Leid zerfasert und zerfressen, vom Denken abgeblasst und ausgelaugt. Wie sollt ich an meine Brust es pressen, wie hätt ich Wonne aus dem Schmerz gesaugt? Sein Flügel streifte mich, ich wurde matt und Unbehagen kam an Schmerzes statt.
So. Das Unbehagen, noch so ein folgenschwerer Begriff.
Ja. Also, Philosophen oder dieser Typus hier, den wir hier vor uns haben, wir setzen den jetzt mal gleich mit dem Philosophen.
Wir behalten immer die zerfurchte Stirnkanz im Gesicht.
Genau, das sind einfach verkopfte Menschen. Ja. Sagen wir einfach mal verkopfte Menschen, ja. Das sind greise Knaben und knabenhafte Greise, ja.
Also, nennen wir das Kind beim Namen.
Und dieser rationale Zugang zum Leben, der geht auf Kosten der Emotionalität. Was er hier beschreibt, ist, dass ihm eigentlich der emotionale Zugang zum Leben verloren geht. Mhm. Die Rationalisierung, das ist die Benennung, ich nenne es grell beim Namen, verursacht eigentlich so eine Vermittelmäßigung oder Abschwächung des Affekts. Nämlich das Unmittelbare, das Erlebte und Gefühlte, wird durch seine Benennung, und das heißt nämlich dann auch sein Verständnis, ja. Das heißt, Verstehen ist auch nur ein defizitärer Modus hier bei Hoffmannsthal. Mhm. Ne? Also wenn ich das verstanden habe, bin ich auch lange nicht dabei. Ne? Also das heißt ja, was weiß denn ich vom Menschenleben, bin freilich scheinbar drin gestanden, aber ich habe es höchstens verstanden. Mhm. Also da geht es gerade mal los, ja. Bei der philosophischen Erkenntnis.
Das ist offensichtlich dem das Verstehen wirkt schädigend.
Ja.
Zurück auf das klingt ja so mit, dass er uns das hier aufschreiben muss und klagen muss, dass da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Mhm. Ja, genau. Und der eigentliche Ausdruck, die innere Regung, die findet ihren Weg nicht nach außen, die misslingt. Und das Innere wird dann über andere Kanäle nach außen geleitet. Es werden, die Rationalisierung, die er eigentlich jetzt hier beschreibt, also das sind die tausend Vergleiche, ne? Die ist eine Ausdrucksform, aber halt eben eine bestimmte. Mhm. Und die hat eben dann zur Folge, dass sich dieser bestimmte Gefühlszustand einstellt, ja, weil die Abpressung oder Abnabelung von Gefühl hat eben diese Ermattung einmal zur Folge und aber eben auch dieses grundsätzliche Unbehagen, weil dann die Explosion eigentlich durch so einen Schalldämpfer abgefangen wurde. Mhm. Also der eigentliche Schmerzausbruch, das eigentliche Weinen hat nicht stattgefunden. Mhm. Stattdessen wurde vielleicht ein Zitat gefunden in einem Buch oder so, ach guck mal, ja hier, der hat das ja so und so sehr schön beschrieben. Und dann kommt wieder dieser Effekt, ne, Gedanken entfernen, die Erfahrung wird, ist dann sekundärer Hand, ja. Sie geht durch ein Buch, kommt sie zu mir und nicht durch mich selbst, obwohl ich das in mir habe, sonst wird mich das Buch nicht ansprechen. Und so gehe ich dann meines eigenen Lebensgefühls des Gefühls vielleicht auch für mein Selbst, dem gehe ich verlustig. Ja?
Da sind wir eigentlich schon bei der ganzen Tragik des Philosophen, also jedenfalls dieses Philosophen als Denker-Typus.
Genau, diese tausend Vergleiche, das sind reine diskursive Erkenntnisse, additive, da kann ich immer weitermachen, ja.
Wir können einmal den Hoffmannsthal noch kurz, damit es nochmal verständlicher wird, auch weil wir schon sagen, er kommt von Nietzsche her, damit aufzäumen, dass Nietzsche beschreibt ja denselben Konflikt und er beschreibt eben genau diesen inneren Konflikt, wo also dieser, wir nennen das jetzt mal vorläufig, Wahrheitstrieb oder so, der Trieb nach Erkenntnis, dieser Wille, Welt zu abstrahieren, zu theoretisieren, zu verstehen oder auch zu erklären, da liegen vielleicht ganz viele nicht nur grammatikalische Missverständnisse schon drin. Aber das ist vielleicht ein Trieb. Offensichtlich kann der Mensch das und offensichtlich will sich das so kundtun. Das ist ein Modus von Welterschließung.
Gibt dann ein Bedürfnis?
Es gibt ein Bedürfnis und es scheint auch sehr relativ mächtig zu sein.
Ja.
Das mag auch an unserer Kultur liegen.
Ganz
in anderen
viele,
ist es vielleicht.
Ganz viele Bücher in ganz großen Bibliotheken.
Ja, die Universitäten sind die treibenden Horte.
Ja.
Das ist ja in anderen Kulturen war oder ist das auch anders. Ja? Also das ist insofern historisch kulturell kontingent.
Ja.
Bei uns ist es so und das kämpft nun gegen andere Kräfte, andere Triebe, andere Instinkte. Ja.
Genau.
Und die Frage ist, sind wir da in einer guten Balance als Philosophen oder geraten wir in diese Schwermut hinein und finden nicht mehr hinaus, weil ein bestimmter Trieb, und damit kommen wir vielleicht irgendwann auch zur Universitätsphilosophie wieder, dort die Oberhand haben soll?
Ja, also wenn du von Nietzsche sprichst, da gibt es eine schöne, also in der Geburt der Tragödie nimmt er sich genau den Typus vor.
Mhm.
Er findet ihn in Sokrates, das ist der Archetypus des theoretischen Menschen.
Ja, da kippt auch für Nietzsche philosophiegeschichtlich, ideengeschichtlich,
kippt es
um in das Vernunftideal. Ne?
Genau, also, da kommt die sokratische Kunstform oder die sokratische Lebensform das erste Mal. Und das ist eine neue Kulturform, die mit Sokrates da auf die Bühne tritt. Und das wollen wir mal beiseite lassen, um es direkt zuzuspitzen. Nietzsche zitiert sehr dankbar Lessing. Weil Lessing hat für ihn eigentlich schon den entscheidenden Punkt gemacht. Lessing gibt an einer Stelle zu, dass es ihm eigentlich gar nicht so sehr um die Wahrheit gehen würde, als um das Suchen der Wahrheit.
Mhm.
So, also es geht eigentlich immer nur danach, die nächste Frage zu stellen. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge.
Mhm.
Aber dieser sokratische Mensch,
ja,
der hat es nicht darauf abgesehen, dass wir da jetzt zur Ruhe kommen oder so, sondern diese dialektische Arbeit an der Sache, die geht permanent immer
weiter.
Das
ist ein schöner Gedanke. Also so, dass dann quasi, es entwickelt sich dieses Wahrheitsideal
mehr
so als Leitstern, um eben einen Lebensmodus zu rechtfertigen, der in dem eben vielleicht wirklich dieser eine Trieb dann Oberhand
aber
gewonnen
Ankommen
hat.
Ist von vornherein ausgeschlossen.
Mhm.
Also, dass man damit fertig wird oder so, ja.
Sagen wir jetzt erstmal quasi untheoretisch, sagen wir von außen aus dieser
Lebensperspektive. Genau, es ist natürlich dann wieder die Frage, wo, aus welcher Perspektive
wir machen jetzt, keine Begriffsphilosophie gerade.
Ja, ja, ja.
Das sei dazu gesagt.
So, und dieser denkerische Mensch, der oder dieser verkopfte Mensch, wie wir ihn auch bei Hoffmann-Styles hier haben, der umkurvt das Gefühl, der geht auch eben auf diesen Umwegen, die wir da gerade schon benannt haben und nimmt große Umwege auch in Kauf, um, warum eigentlich, Jakob, warum? Hä?
Ja.
Was ist er, um nicht mit sich selbst in Kontakt zu kommen? Hat er vor sich selbst Angst? Hat er Angst vor seinen Schwächen?
Mhm.
Hat er Angst davor, dass er fehlgeht oder Angst davor, dass er nicht erkennt oder dass er dass er sich entblößt, dass er sein Gesicht zeigt gegenüber den anderen?
Mhm.
Hat er Angst vor den anderen? Kann er sich einfach nicht sozial integrieren?
Mhm.
Also Wittgenstein hat denkerisch das Problem, das er hatte, dass er mit anderen Menschen nicht wirklich in Kontakt treten konnte, hat er versucht, denkerisch zu lösen.
Ja.
Und hat dann angefangen.
Kein Einzelfall in der Philosophiegeschichte.
Kein Einzelfall, ja. Überhaupt kein Einzelfall, ne? Und hat dann irgendwie sich da angefangen, so zu erklären, dass er so eine Art Scheibe zwischen ihm und den anderen sein müsste.
Mhm.
So, und das ist dann wieder das Produkt des sokratischen Menschen.
Ja.
Der
sich den anderen vorstellt.
Ja.
Als
in
einer
genau.
Art Anordnung, Versuchsanordnung.
Ja, genau, der einfach diesen normal, vielleicht schlecht gesagt, aber diesen unmittelbaren Bezug, den einfach nicht herstellen kann, ja.
Mhm. So, lass uns an der Stelle ein kleines Päuschen machen, denn unser Korrespondent für Boulevardpresse hat wieder ein bisschen Zeitung gelesen. Maxim Klusch mit der Express-Wochenschau.
Die Express-Wochenschau mit Maxim Klusch.
Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Seit einiger Zeit sieht man auf deutschen Werbeflächen die Werbekampagne der Bild-Zeitung Für euch. Bild. Die Abbildungen der Kampagne zeigen Personen des öffentlichen Berufslebens. Einen Feuerwehrmann, eine Krankenschwester, den Mitarbeiter eines Supermarkts und einen LKW-Fahrer. Aber auch Privatpersonen wie eine Großmutter mit ihrem Enkelkind. Alle Personen sind auf den Plakaten mit Vornamen benannt, zum Beispiel die Krankenschwester Manuela oder der LKW-Fahrer Reinhold. Zu den Bildern finden wir jeweils einen kurzen Text. Aus der Sicht des Axel Springer Verlags zeigt die Kampagne Menschen, die mehr Wertschätzung verdienen. Schauen wir uns einige der Texte genauer an. Zum Bild des LKW-Fahrers Reinhold lesen wir: Für alle, die jeden Cent hart erarbeiten, die den ganzen Laden am Laufen halten und für die kein Weg zu weit ist. Hier fällt als erstes auf, dass die Generierung von Einkommen einer gewissen Härte unterworfen ist. Jeder Cent wird hart erarbeitet. Weitergehend fällt die Bedingungslosigkeit auf, mit der der LKW-Fahrer ausgezeichnet ist. Für ihn ist kein Weg zu weit. Beim Feuerwehrmann Tobias lesen wir: Für alle, die für uns durchs Feuer gehen, die nicht viel bekommen, aber alles geben. Der Feuerwehrmann gibt alles, bekommt aber nicht viel. Die Frage, an welcher Zuwendung oder Anerkennung es mangelt, bleibt hier offen. Auch interessant, beide bisher genannten Vertreter ihrer Berufsgruppen lächeln nicht auf den Bildern. Aus den Texten zeichnet sich eine gewisse Krisenlogik ab. Diese Krisenlogik zieht sich auch darin fort, dass der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt die gezeigten Menschen als Helden des täglichen Lebens beschreibt. Ein Held tritt aber normalerweise als Bewältiger einer Krise auf. Jemanden im Rahmen der Normalität als Helden zu bezeichnen, erscheint widersinnig, ist aber genau das Kalkül der Kampagne. Die Werbung würde angesichts der aktuellen Corona-Pandemie nicht verwundern. Sie lief aber bereits im Sommer 2019 an. Angesichts der Corona-Krise wurde allerdings der Text der Krankenschwester verändert in: Für alle, die in schweren Zeiten für uns da sind, die Leben retten und trotz Erschöpfung immer weitermachen. Hier macht die Krisenlogik Sinn und auch die Krankenschwester lächelt nicht. Man könnte fast ein bisschen Sorge in ihrem Gesicht lesen. Feststellen lässt sich aber, dass die Bildkampagne schon vor der Corona-Pandemie mit der Krisenlogik gearbeitet hat. Was aber ist in der Krise? Die bereits zitierten Plakate lassen nur die Deutung zu, dass die deutsche Arbeitsgesellschaft, symbolisiert durch die gezeigten Berufsgruppen, selbst krisenhaft ist. Wenn man heldenhaft sein muss, um seinen Alltag zu überstehen und dann auch noch zu wenig dafür bekommt, das ist Krise. Und wenn für einen, ich zitiere aus sämtlichen Plakaten, kein Weg zu weit ist, man von früh bis spät ackert, man unermüdlich ist, man sich immer kümmert, aber niemals fordert. Was bleibt von einem in diesem schlechten Asketentum übrig? Besonders perfide aber wird es im Ausgang bzw. in der Eigenlogik der Werbekampagne, die, wie wir bereits gesehen haben, für euch heißt. Denn die Bild widmet in der Kampagne den gezeigten Menschen sich selbst. Deren Reaktion auf die von ihr selbst illustrierte Diskrepanz zwischen bedingungsloser Leistungsbereitschaft und mangelnder Anerkennung soll sein, die Bild-Zeitung zu kaufen. Für euch, die ihr so seid, wie wir beschreiben, für euch ist unsere Zeitung. Das hart verdiente Geld und eure Zeit sollt ihr nutzen, um unsere Zeitung zu kaufen und zu lesen. Hier werdet ihr gewürdigt. Dazu noch einmal der Chefredakteur Julian Reichelt. Bild war und ist immer nah bei den Menschen. Die Leser als Helden des täglichen Lebens stehen im Mittelpunkt der Marke. Die Bild-Zeitung wird hier zu einem Leitstern des Humanismus verklärt. Zurück im Rheinland, zurück bei der Express, gehen wir dann zu globalen Tagesthemen über. Inwieweit berichtet die Express denn zum Thema Black Lives Matter-Bewegung und der Rassismusdebatte? Erste Anhaltspunkte in der Sonntagsausgabe vom 14. Juni finden wir in den Promi-News. Hierin lobt die Express, dass das amerikanische Fernsehformat Der Bachelor zum ersten Mal nach über 20 Jahren einen afroamerikanischen Mann ins Zentrum der Dating-Show stellt. Zitat: Das wurde ja auch mal Zeit. Vorbei an Max Giesinger, der sich im Talk am Sonntag einem Schlagerstar gemäß als den normalen Jungen von nebenan darstellt, dazu auf dem Bild ein naives Lächeln, obwohl er nun einmal offensichtlich einer der Gewinner der deutschen Popkulturindustrie ist, kommen wir zum Sportteil. Was gibt es denn Neues im Sport? Ich zitiere: Ferrari fördert jetzt Frauen. Maranello, La Donna Immobile. Frauen sind launenhaft. Das wissen sie bei Ferrari nicht nur durch Rigoletto, sondern auch von ihrer Ex-Designerin Antonia Terzi, die 2001 mit ihrer Cobra-Nase zu Williams flüchtete. Doch Ferrari gibt Frauen immer wieder eine Chance. Nun sogar Fahrerinnen. Etwas fassungslos, möglicherweise aber auch belustigt, bleiben wir hier stehen und schauen weiter in die Welt. Ich grüße Sie, bis zum nächsten Mal.
Ja, das war Maxim Klusch, vielen Dank. Und wir machen einfach weiter im Text. Was hast du denn noch so?
Ja.
Du machst das schön, ich bin begeistert. Fahr einfach fort, wir waren noch nicht so gut vorbereitet. Ich höre weiter zu und lass mich anregen.
Ja, jetzt haben wir den Typen mal so ein bisschen kennengelernt, sein Interesse da an der Rationalisierung, sein Reflex auch zur Reduktion, zur Ordnung, zur absichernden Struktur, zur Stabilisierung des Bodens, auf dem er sich selbst bewegt. Ne?
Wir haben auch gesagt, ich sag's nur noch mal dazu, dass das vielleicht ein kulturspezifischer Typus ist, der sich unter bestimmten Umständen auch historisch so entwickelt hat.
Ja.
Bestimmte ideale Verhaltensweisen wurden gefördert, aus Gründen. Hätte auch anders sein können. Wir sprechen jetzt nicht von irgendeiner biologischen Essenz des Menschen, ne? Auch nicht des Philosophen.
Ja. Genau. Und dann können wir nochmal jetzt an die Akademie schauen.
Kleiner Zeitsprung. 2015,
also das
Jakob Scheich und Bruno Glöckner schreiben sich in der Universität zu Köln.
Ja, genau. Ja. Und wir eigentlich haben uns so ein bisschen auch so kennengelernt, nämlich in der Unterscheidung.
Wir hatten so eine Glasscheibe zwischen uns.
Ach du. Wir haben uns kennengelernt auch in der Entlarvung zweier Typen, die man eigentlich so trifft an der Universität, kann man so grob sagen, ja. Also es gibt natürlich noch viel feinteiligere Unterscheidungen.
Viele bunte
da,
Vögel und Tiere.
Ja. Aber man könnte vielleicht sagen, da laufen eigentlich so zwei Typen an der Uni rum. Also die Dozierenden meine ich jetzt.
Wir gendern das jetzt nicht. Also alle Frauen sind mit drin.
Das geht hier um Charakterzüge.
Ja.
Also das ist einmal vielleicht so der gewissenhafte protestantische Arbeiter, der schulmeisterliche Didaktiker und der Berufsphilosoph, der ganz klar eine Trennung hat zwischen Privatem und Beruflichem. Der geht da wirklich in die Uni, um sein Geld zu verdienen und zu Hause schaut er fern oder so.
Und mir scheint übrigens, also dass die Männer kommen da nicht besser weg, dadurch, dass ich das so wahrnehme, dass dieser Typ hauptsächlich männlich besetzt ist. Das ist eine ganz eigentümliche Form der Verstümmelung und Impotenz zu sein, die oft diesen Typus auszeichnet.
Genau, der ist
uns eingerechnet.
Impotent,
ne? Im Zweifelsfall.
Ja, wir gehören aber ein bisschen zu den anderen.
Ja.
Weil der zweite Typ, das ist der Fanboy, der Freak und der Fetischist.
Oh ja, oh.
Also da fehlt jegliche gesunde Distanz zum Untersuchungsgegenstand. Der geht selbst darin auf, also der ist so dermaßen begeistert davon, von dem, was er erzählt, weil das im Grunde, die Geschichte seines Lebens ist. Ne? Der erstere Typ, der spricht eigentlich aus so einem Wissensschatz, den er sich angeeignet hat, wie ein Fremdkörper.
Der kann aber auch um 18 Uhr zur Not das Buch zuklappen und dann ein paar Kölsch trinken.
Boah.
Ne? Der Erste.
Ja.
Ja, also wer weiß, wie oft, aber es
Ja, also ich meine ja schon auch, der könnte das vielleicht, aber dann müsste ich vielleicht noch einen dritten sagen, weil es gibt ja auch wirklich noch diesen Fanatiker dann vielleicht, also.
Ja, ich dachte, das meinst du jetzt mit dem Fetischisten.
Ja, nee, der Fetischist, ich meine Fanboy, ne, Freak, Fetischist, Fanboy, ja. Oh.
Also wenn wir jetzt mal sagen, okay, es gibt, egal ob wir es mit Nietzsche das asketische Ideal nennen oder ob wir das für das Vernunftideal, das Sokratische oder auch das Kantische nennen oder wie auch immer. Wenn wir sagen, es gibt eine Vielheit von widerstreitenden und um ihre Berechtigung ringenden Instinkten, Trieben und so weiter und diesem einen Erkenntnistrieb wird dann, sonst lässt sich Philosophie scheinbar schwer betreiben, das meiste untergeordnet und die anderen müssen sich dem irgendwie fügen, dann wäre deine Typenlehre so ein bisschen was wie der Grad, wie weit diese Krankheit schon fortgeschritten ist.
Ja.
Für mich klingt es so, als sei die bei dem Fetischisten eigentlich, der Fetischist ist ein Fanatiker in diesem Sinne.
Ja.
Weil, jetzt der Begriff muss fallen, der Sublimierung, ja, also unsere psychologische Perspektive schwingt hier mit, das müssen wir natürlich auch transparent machen. der sublimiert wirklich alles darunter. Also selbst noch die sexuelle Lust wird in so einem, wird in so einer libidinösen, aufgeladenen, erotischen Beziehung, vielleicht sogar nur zum Buch als Gegenstand, aber dann auch zu den Texten oder auch zu einem Denker oder einer Denkerin besonders.
Das haben die sehr gerne, genau. Die haben dann ihre ein, zwei Steckenpferde und da fahren die total drauf ab.
Ja. So.
So, was ich sagen wollte, der eine, also der erste, der spricht halt eben da so aus so einem Wissensschatz, ne? Und der zweite, der spricht eigentlich aus dem Erfahrungsschatz seines Lebens. Und da haben wir wieder den Gegensatz von Geist und Leben. Ne?
Also der zweite, den ich gerade beschrieben habe?
Der zweite, genau, ich würde sagen, der ist auch, also das ist jetzt wieder eine positive Auslegung, aber der ist auch mehr mit dem Leben dran.
Also klar, ja, der Fanatiker,
also er hat diese so eine Trennung, starke Objektivierung, sage ich mal, dieses Faches und dieses, das ist nur mein Beruf und so. Und der steht auch nicht in so einem starken Abhängigkeitsverhältnis dazu. Nur halt eben finanziell. Das ist die Institution, in der ich mich bewege, aber sonst habe ich damit nicht viel
Erfahrung. Ja, sorry, du meinst den ersten, der Berufsphilosoph, ja?
Genau.
Zum Beispiel der Dozent, der sagen wir mal, der durchschnittliche Dozent.
Ja, genau.
Der hat auch seine Steckenpferde, aber der hat vielleicht auch noch eine Familie nebenher.
Ja,
für den Fanatiker ist das fast undenkbar, ne? Und bei Nietzsche geht das natürlich, also wenn es einen Fanatiker gab.
Oder Kierkegaard, das sind die beiden.
Oder Kierkegaard, dann geht das so weit, dass gesagt wird, einem verheirateten Philosophen ist zu misstrauen.
Ja.
Also das zählt eigentlich gar nicht, für den fanatischen Philosophen zählt das gar nicht.
Ja.
Und fanatisch jetzt nicht in irgendeinem politischen Sinne, das ist klar.
Ja,
ne?
voilà. Ja, so. Dann eine große Angst oder ein Mythos, sage ich mal, der über den Geisteswissenschaften schwebt, wie das Damoklesschwert, ist die Rede davon, dass man als Philosoph, wenn man da seinen Bachelor oder Master macht, dass man da am Ende ja nur Taxifahrer wird.
So. Ne? Damit wird ein neuer Typus Philosoph eingeführt, der Dumme.
Das ist nicht der sokratische Mensch. Genau.
Wir verschieben das Thema jetzt mal ein bisschen und wollen uns nochmal fragen, was macht denn jetzt der institutionelle Rahmen, in dem sie stattfindet, also die Universität mit der Philosophie teilweise, ja? Diesen Typus haben wir jetzt ein bisschen psychologisch beschrieben.
Ja.
Und jetzt gibt es eine Reihe anderer Vorwürfe an Leute, die Philosophie studieren. Das ist ja Universitätsphilosophie.
Ja.
Also, das wird vom Steuerzahler gestemmt.
Ach so.
Was gibt es jetzt da für einen Nutzen, wenn die am Ende alle Taxifahrer nur werden?
Ja.
Da müssen wir denen kein fünfjähriges Studium für bezahlen.
Ja, das ist genau, das ist der eine Vorwurf. Aber dann der andere Vorwurf, den der Steuerzahler auch vielen anderen Fakultäten machen könnte, ist halt eben der, worein begibt ihr euch da eigentlich? Also wie weit wollt ihr eigentlich noch ins Detail gehen? Ne? Also spielt es wirklich eine Rolle jetzt, dass dieser griechische Philosoph ein bestimmtes Wort anders verwendet hat und dass man dann anfängt, Listen zu erstellen, wo man dann alle Verwendungsweisen dieses Wortes hat und dann einhergehende Bedeutungsweisen differenziert. Also wann verliert dann diese Akribie der Wissenschaft und ihr Ehrgeiz ihre Legitimität? Also normalerweise wird sie natürlich ermessen an dem Nutzen, an dem gesellschaftlichen Nutzen, Was hat das da noch für einen Sinn, dass die sich da irgendwie die Köpfe oder heiß reden, wenn sie das 20. Mal den Tractatus Logicus von Wittgenstein, den 20. Satz oder den 30. Satz irgendwie sich anschauen und was das jetzt da zu tun hat mit dem, wie war das mit dem Satz und dem Bild und wie hängt das zusammen, ja?
Denn man könnte ja fragen, warum werfen die das nicht überhaupt aller Fachidiotie vor? Also überall, wo so akribisch gearbeitet
Fachidiotie
wird.
Fachidiotie ist das Schlagwort.
Ja. Ne? Könnte man ja sagen, ist das wirklich nötig und so weiter, ja. Aber den Naturwissenschaften als Beispiel wirft man das eher selten vor.
Ganz genau.
Den Rechtswissenschaften auch nicht. Den Wirtschaftswissenschaften auch nicht. Die stehen hoch im Kurs,
weil die sich wunderbar ins kapitalistische System einfügen.
So, genau. Wir haben einfach eine bestimmte Kultur gerade und die will sich erhalten.
Ja.
Und gut, jetzt versuchen wir die Frage, die wir gerade gestellt haben, schon zu erklären. Aber das ist ganz klar, ja.
Aber die Frage ist alt, ne? Also die kommt zum Beispiel von jemandem, von dem man es wirklich nicht erwartet hätte. Das ist nämlich Wagner. Wagner, der seinen damaligen, noch damaligen Freund Nietzsche, seinen sehr jungen und tollkühnen Nietzsche fragt, aus der Geburt der Tragödie, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Also er legt sich dann da mit seinem Zeitgenossen Wilhelm Moritz an und der wirft ihn dann an den Kopf, Nietzsche also, dass Nietzsche da einfach vollkommen verblendet, total verblendeter und blauäugiger Weise die Antike deuten würde. Mhm. Als so ein einziges Fest aus Farben, Lyrik und Wonne. Mhm. Und da müsse man schon wirklich mehr näher am Text arbeiten.
Das ist auch.
Der Philologe dann, der Altphilologe, fordert das.
Ja.
Nietzsche war Altphilologe, ne?
Nietzsche war Altphilologe, haben wir schon gesagt.
Haben wir schon gesagt.
In der letzten Folge mit Franz Josef von Kemper,
liebe Grüße. Genau, das haben wir gesagt. Ja. So. Und deswegen irgendwo der berechtigte Vorwurf von Wagner, was macht ihr da eigentlich? Ne?
Das ist übrigens auch, das ist ein Vorwurf, der, das ist ja. Wenn wir jetzt eben vom Steuerzahler gesprochen haben, da dem unterstellen wir so eine gewisse Einfältigkeit. Ja. Er könnte im Zweifelsfall auch nicht genau begründen, warum jetzt die Biologen so gut forschen sollen.
Genau,
also, ja. Aber der Vorwurf von den schaffenden Künstlern, den gibt es auch und ist ein anderer nochmal. Also wenn du da jetzt, du mir vor davon, dann schreib doch die neue Tragödie, ja?
Ja.
Dann weiß ich auch, was das bringen soll, wie sich das einspeisen kann in die Kultur.
Ja.
Ja, aber die Künstler im Zweifelsfall haben die mit der Theorie auf keinem guten Fuß.
Genau, da hätten wir auch wieder den Gegensatz, ne? Hätten wir den auch wieder reingeholt eigentlich. Das ist auch das Gleiche zwischen Kunst und Philosophie. Am Anfang habe ich gesagt, dass es beim Tonio Krüger jetzt vielleicht ein bisschen zusammenfällt, aber die Künstler, also wenn wir uns auch, glaube ich, mit Leuten aus der Kunstakademie unterhalten, da schütteln die auch nur den Kopf, glaube ich, ne?
Mhm.
Also wenn ich sage, mein Gott, wie kann man denn das so zerdenken? Ne? Also wie kann man sich denn so viel Gedanken darüber machen? Mach doch einfach mal und
säg
laber nicht.
Doch das Brett jetzt durch. Ja. Schleif das doch dann ab.
So.
Ja, okay. Wir wollen nicht zynisch werden.
Ja.
Aber wir wollen, weil wir langsam zum Ende kommen, wenn wir so ein bisschen so im Rahmen bleiben wollen.
Ja, okay, alles klar. Habe ich denn noch? Ja, mach mal.
Vielleicht als kleinen Gegenentwurf und auch nochmal, um zu zeigen, dass die Universitätsphilosophie auch in Deutschland doch noch ein bisschen was an Vielfältigkeit zu bieten hat. Wir haben natürlich jetzt nichts belegt, noch zitiert, noch irgendwie was über die aktuelle Universitätsphilosophie und was man dann so macht gesagt, aber das kam ja immer schon mal vor. Es gibt aber auch wenige Professoren, die in einem besonderen Widerspruch leben. Sie sind nämlich Professor an der Universität und kritisieren trotzdem die Universität.
Oha, und das fliegen nicht raus.
Fliegen nicht raus, genau, sondern haben sogar die Professur wurde sogar extra geschaffen für den Herrn, der heißt Urs Andreas Sommer, ist ein Schweizer und lehrt an der Universität Freiburg. Deutschlands einziger Nietzsche-Professor.
Och,
muss man
echt?
Mittlerweile sagen, ja.
Das ist aber eine traurige Instanz.
Also es gibt ein paar Germanisten vielleicht, aber.
Also da vielleicht ist das so, weil Nietzsche war ja auch sein ganzes Leben alleine und hatte keine Leser und dann muss jemand, der Professor für Nietzsche ist, dann darf es nur einen geben.
Vielleicht, aber also ich meine, so könnte der sich das metaphysisch aufladen, seine eigene Rolle. Der beklagt im Gegenteil, dass es in der Generation
davor noch einige mehr gab. Ich bin mir sicher, dass der Herr den Gedanken schon gehabt hat.
Ja. Ja, und wie das so ist, wenn man auf scheinbar verlorenem Posten steht, dann muss man ein bisschen lauter rufen als die anderen.
Ja.
Das hast du ja auch gerade schon gemeint.
Mhm. Entschuldigung, ne, aber mit Nietzsche und Schopenhauer kommt eigentlich auch nochmal so ein neuer Typus auf die Bühne in der Philosophie-Geschichte. Das sind so die Brüllaffen eigentlich, ne?
Eben, und die Brüllaffen.
Also weil der Nietzsche, der brüllt ja wirklich seine auch, Erkenntnisse mal, und sein, was er zu sagen hat.
Das sind ja dann wirklich die Ersten, die gegen 2000 Jahre mindestens Kulturgeschichte und Rationalitätsideal anfangen anzuschreien.
Ja.
Und die
müssen ganz laut brüllen, damit das da überhaupt noch in ihrem kurzen Leben überhaupt eine Wirkung hat. Ne?
Und nochmal, berühmterweise, ne? Also Schopenhauers Vorlesungen bleiben leer. Alle gehen zu Hegel.
So, ja.
Nietzsche
und Hegel
ist akademisch der Schulphilosoph.
Ganz raus. Hegel ist der Schulphilosoph, weißt du? Der sitzt da an seinem Schreibtisch, schreibt da schön Satz für Satz innerhalb von 20 Jahren und dann erst, wenn er irgendwie 50 ist, kommt er eigentlich erst zu seinem Erfolg. Und davor ist er wirklich so eine Art Sachverhalter und macht so das, was halt so der neueste Scheiß ist. So, ne? Das bringt er dann gerade so aufs Papier und referiert das ein bisschen.
Und
gleichzeitig kommt aber auch eben das Hegelianer. Das Hegeltum dann auch schon raus, weil es ist nämlich auch so eine gewisse Heimscheißerei, ne? Also, dass man dann einfach.
Zieh kurz die Reißleine jetzt, dass du nicht ganz abdriftest in
Aber dass man nicht so sehr.
Reißleine, mein Lieber.
Reißleine, ja.
Weil ich erinnerte mich an eine Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Ja, okay. Nochmal. Und das war ja die Frage, ob es denn möglicherweise, ja, also ob es nicht einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen dem, zwischen der Philosophie an sich oder der Philosophie, wie sie nur sein kann und nie anders sein kann und so weiter,
ja,
gibt und dem, was du, womit du auch eingestiegen bist, ne, einem unmittelbareren Erleben.
Mhm,
ob es, ob dieser Gegensatz vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, sondern ob es vielleicht ein paar, ob es facettenreicher ist. Also ob es bestimmte Philosophen gibt oder Bücher oder Traditionen, Denkgeschichten, Linien und so weiter, die durchaus, indem sie theoretisieren, natürlich, indem sie also auch abstrahieren und so weiter. Also man darf nicht erwarten, ins Philosophieseminar zu gehen und dann über irgendeinen Text, irgendeinen Autor zu einem gesunden, unmittelbaren Erleben und so weiter geführt zu werden. Das ist natürlich nicht so, aber
man
vielleicht gibt es
doch
die,
erwarten, die verjüngt zu werden. Durch
das darf man auch nicht erwarten.
Nee.
Könnte sich ja mal Blut von jungen Philosophen spritzen. In Silicon Valley wird das bestimmt bald gemacht. Und ob es eben dann, und das sind doch die Typen, also um das mal zu beantworten, die Frage, die wir jetzt gerade hatten.
Das ist doch.
Mit Kierkegaard fängt es an und der bleibt dann im Christentum, ja, aber dann mit Schopenhauer und Nietzsche und dann auch Bergson und Dilthey und so weiter. Und dann kommt die philosophische Anthropologie.
Ja.
Das ist eigentlich eine neue Linie.
Ja.
Da, das ist auch ein anderes Denken. Da wird, da geht es um die Erkenntnis des Menschen mit einem gewissen Ziel.
Ja, genau. Der neue Prüfstein, den ja Nietzsche dann jahrelang schleift, ist das Leben. Ne?
Mhm.
Also der Prüfstein für jegliche Erkenntnisse, für jegliche Theorie, für jegliche Wissenschaft ist das Leben. Also welchen Nutzen hat das für das Leben?
Mhm.
Ne? Das ist diese Kehrtwende, die Nietzsche da eigentlich vollzieht.
Und die Kategorie des Lebens ist die, es wirkt erstmal unbestimmt, aber die kehrt wieder. Und ich glaube, irgendwie in irgendeinem Sinne geht es dann in der Lebensphilosophie, die hat ja dann auch den Namen bekommen, ne? Also wie gesagt, Dilthey, Bergson und so.
Genau, Lebensphilosophie, ja.
Aber auch, ich denke, auch in der Anthropologie und auch in der Psychologie natürlich.
Ja.
Das wird da weitergeführt. Und da gelten eben einfach diese großen Begriffe, die wir eben schon mal aufgezählt haben, nicht mehr als Garant. Also wenn ich mich mit Freiheit beschäftige, mit Ursache, Wirkung, mit was auch immer. Und heute sind es auch an, heute ist es auch teilweise Sprache oder so.
Ja.
Dann mache ich Philosophie, sondern nein, dann setze ich vielleicht was fort, was eigentlich den Menschen in unserer heutigen Kultur von sich weggeführt hat.
Ja.
Ja, Nietzsche sagt, die Kultur ist krank.
So, aber was wolltest du denn da jetzt?
So, Andreas Urs Sommer schreibt in einem schönen kleinen Büchlein, das sind, glaube ich, seine Antrittsvorlesungen dann in Freiburg, was bleibt von Nietzsches Philosophie? Führt er das also nochmal auf, dass man heute akademisch gesehen in der Universitätsphilosophie mit Nietzsche, den wir jetzt ja beschrieben haben als einen solchen Typus, der an und für sich in diesem akademischen Rahmen für bestimmte Irritationen sorgen muss, er beklagt, wie wenig sich akademisch-philosophisch auch mit Nietzsche auseinandergesetzt wird, und schreibt dann, während weltweit die Nietzsche-Diskussion blüht, ist es in Deutschland nahezu unmöglich geworden, auch nur fachlich angemessen betreute philosophische Nietzsche-Dissertationen zu schreiben. Dabei ist dieses akademisch-philosophische Nietzsche-Desinteresse nur ein besonders sichtbares Symptom einer generellen Abwendung von der eigenen Fachgeschichte.
Ja.
Philosophie-Geschichtsschreibung gilt vielerorts als antiquiert und einer systematisch ambitionierten Philosophie-Verwaltungswissenschaft hinderlich. Das heißt, was er hier Philosophie-Geschichtsschreibung nennt, das ist eigentlich das Nachvollziehen von zum Beispiel genau dieser Wende hin zum Leben. Ja?
Mhm.
Die wird in der Universitätsphilosophie heute, so auch unser Eindruck, weitgehend ignoriert.
Mhm.
Geschweige denn, dass man die fortdenken will. Und was er Philosophie-Verwaltungswissenschaft nennt, ja, das habe ich auch schon mal so fallen lassen. Was meint er damit vielleicht? Ich lese mal noch ein bisschen weiter vor. Ein wesentlicher Grund für diese Abwendung ist das gewaltige Irritationspotenzial, das frühere Denkbewegungen in die Gegenwart hineintragen könnten.
Mhm.
Ahistorische akademische Philosophie, die sich mittlerweile so gern als reine Wissenschaft versteht, unternimmt eine Menge Quellen der Irritation, die von anderem fremden Denken ausgeht, versiegen zu lassen. Ob eine derartige irritationsfeindliche, aseptische und antiseptische Philosophie eine große Zukunft haben wird, wird sich zeigen.
Mhm.
Im Moment ist sie an der Macht. Wir haben die Zeit nicht mehr genau fachlich auszufüllen, welche Strömungen er damit meinen
genau
könnte.
Genau, das,
ja. Aber er drückt schon mal ein bestimmtes Gefühl aus, oder?
Absolut, das reicht uns auch erstmal. Wir hätten sonst jetzt auch noch eine zweite Polemik hier gestartet, gegen, also nicht nur gegen die Universitätsphilosophie, nämlich, sondern gegen die einschlägige Strömung dieser Zeit. Aber das machen wir, bewahren wir uns auf.
Folge. Genau, aber das wir machen wir kurz
für eine andere Folge.
Mit der hier machen wir noch ein bisschen weiter mit der Polemik.
Ja, fahre fort.
Er schreibt dann nämlich später, schreibt er zum selben Problem Folgendes. Was könnte also so eine Philosophie, wie Sommer sie unter anderem Nietzsche attestiert, im akademischen oder überhaupt, aber eben auch im akademischen für eine Funktion haben? Und er geht der Frage nach, was jetzt von Nietzsches Philosophie noch bleibt. Dafür reicht es aus, wenn die fraglichen Texte, gerade wenn sie nicht stromlinienförmig organisiert sind, bei den Lesern philosophisches Nachdenken provozieren. Ein Nachdenken, das besonders dann herausgefordert wird, wenn das Kohärenzversprechen der Texte ebenso wenig eingelöst wird wie das Versprechen definitiver Lehren.
Ja. Genau, also Nietzsche ist einer, der lässt sich immer vor die Wand laufen, ne? Da kriegst du das nicht alles schön vorgekaut oder in einzelnen Stücken vorgegeben. Es ist nicht so, als wären jetzt die anderen einfacher zu lesen oder so. Mhm. Aber Nietzsche hat einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Form, die dich dazu zwingt, mitzumachen.
Und eigentlich. Sommer sagt jetzt genau, das ist nicht nur eine Stilfrage, auch wenn die natürlich bei Nietzsche ist das ganz klar, dass der Stil das mit hervorruft, sondern er nennt es wirklich eine andere Weise zu philosophieren, anderes Nachdenken.
Ja.
Und ich glaube, weil sie nicht diesem Rationalitätsideal untersteht.
Genau.
Wie genau das, gegen das er sich historisch auch wendet. Ja, Nietzsche und in der Folge, wir haben es aufgezählt, viele weitere.
Ja.
Wir können ja mal versuchen jetzt, nicht ahistorisch, aber asynchron, anachronistisch, entgegen des echten Zeitverlaufs,
ach so.
Nietzsche auf Thomas Mann antworten zu lassen. Also hau doch mal raus.
Ja, also Thomas Mann, ne, ebenso wie Hoffmannsthal, auch ein großer Nietzsche-Verehrer. Und er schreibt in unserem Alter, ein bisschen älter, in Betrachtungen eines Unpolitischen, ein ausufernder Essay, den er vor und während des Ersten Weltkriegs schreibt, schreibt er die Betrachtungen eines Unpolitischen. Und im letzten Kapitel, Ironie und Radikalismus, wird eigentlich nochmal genau jetzt dieser Gegensatz, den wir hier aufgeführt haben in dieser Serie.
Episode.
Beim Wort genommen. Und da erfahren wir nochmal ein bisschen was Neues. Da geht es nochmal in eine andere Richtung jetzt. Also, Leben oder Geist, ja? Das ist ein Gegensatz und ein Entweder-Oder. Der geistige Mensch hat die Wahl, soweit er die Wahl hat. Entweder Ironiker oder Radikalist zu sein. Ein drittes ist anständigerweise nicht möglich. Als was er sich bewährt, das ist eine Frage der letzten Argumentation. Es entscheidet sich dadurch, welches Argument ihm als das letzte, ausschlaggebende und absolute gilt. Das Leben oder der Geist.
Ich glaube, genau darüber haben wir gesprochen, ne? Dass es diesen Kampf ideengeschichtlich gibt.
Genau.
Zwischen dem einen oder dem anderen als höchstem Rahmen. Und
wir haben angefangen mit Tonio Krüger, mit Thomas Mann, und das ist natürlich die ironische Lebensform, die da gewählt wurde. Ne?
Also, ja, in der Tat.
Also zu wissen, dass man sich die Möglichkeiten zu tausenden Daseinsformen in sich trägt und gleichzeitig weiß, dass es eigentlich nur Unmöglichkeiten sind. Ne?
Ja.
Das ist die ironische Bewältigung des Lebens. Ne? Ja.
Und schließen können wir vielleicht nochmal mit Nietzsche. Auch weil wir, glaube ich, das Echo von diesem Vorwurf und gleichzeitig auch dieser Forderung an die Universitätsphilosophie, wir wollen das Echo eigentlich erklingen lassen, glaube ich.
Ja.
Und hören nochmal, was Andreas Urs Sommer eben gemeint hat, wenn er vom Irritationspotenzial spricht. Und es passiert auch etwas, was nicht so häufig vorkommt. In den unzeitgemäßen Betrachtungen 3, also Schopenhauer als Erzieher, schreibt auch noch der frühe Nietzsche, lässt er einmal einen anderen Denker zu Wort kommen, nämlich Ralph Waldo Emerson, ein Amerikaner ausgerechnet.
Okay, ja.
Seht euch vor, sagt Emerson, wenn der große Gott einen Denker auf unseren Planeten kommen lässt. Alles ist dann in Gefahr. Es ist, wie wenn in einer großen Stadt eine Feuersbrunst ausgebrochen ist, wo keiner weiß, was eigentlich noch sicher ist und wo es enden wird. Da ist nichts in der Wissenschaft, was nicht morgen eine Umdrehung erfahren haben möchte. Da gilt kein literarisches Ansehen mehr, noch die sogenannten ewigen Berühmtheiten. Alle Dinge, die dem Menschen zu dieser Stunde teuer und wert sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen, die an ihrem geistigen Horizonte aufgestiegen sind und welche die gegenwärtige Ordnung der Dinge ebenso verursachen, wie ein Baum seine Äpfel trägt. Ein neuer Grad der Kultur, Nietzsche streicht enthusiastisch an und hebt hervor. Ein neuer Grad der Kultur würde augenblicklich das ganze System menschlicher Bestrebungen einer Umwälzung unterwerfen. Ich habe das vorher noch gar nicht gelesen. Ja. Man kann das auf Nietzsches folgenden Werdegang, auf seine Autopoiesis, also der Versuch eigentlich, sich selbst als Mythos nochmal neu zu schöpfen, beziehen. Hier steckt das nochmal drin, alle Dinge, die dem Menschen zu dieser Stunde, da ein Umwerter, sage ich jetzt schon mal, kommt, teuer und wert sind, sind dies nur auf Rechnung der Ideen. Die Ideen, die also Kultur, wie sie ist, hervorbringen. Ja. Okay. Und das ist jetzt Nietzsches Antwort. Was könnte denn Gegenideal sein? Was müssen wir denn injizieren auch nochmal in die Universitätsphilosophie, damit sie nicht nur Philosophie Verwaltungswissenschaft ist? Es geht da, plötzlich wird es wieder normativ. Es geht um irgendeine Umwertung und Reorientierung. Ne?
Ja, also Nietzsches Erbe wäre halt eben sowas wie der Kahlschlag, ne? Also der radikale Kahlschlag.
Ja, der kann vielleicht nötig sein als Zwischenschritt.
Genau, also der macht ja auch sowas wie das Verwaltungsbürgertum und oder der macht ja die Bürokratie unmöglich. Oder der ist ja, sag ich mal, dann das Steinchen im Rad, im Getriebe der Bürokratie, ja.
Ja, und die Universitätsphilosophie, die würde eben nicht katalogisieren, was alles schon mal so gesagt, gedacht und geschrieben wurde, sondern die würde plötzlich vielleicht von einem neuen Ideal geleitet.
Ja, vielleicht wirklich von dem, was sie nämlich auch über ihre Türen schreibt, dem freien Geist.
Ja, und was, was ist denn besonders wert, nochmal gedacht zu werden, nicht nur katalogisiert zu werden?
Ja.
Katalogisieren kann man alles, gleichermaßen.
Ja.
Ich lese das mal zu Ende, wir gucken, ob wir Nietzsche das Schlusswort überlassen.
Ja.
Weil Emerson kam jetzt zu Wort und Nietzsche sagt, nun, wenn solche Denker gefährlich sind, so ist freilich deutlich, weshalb unsere akademischen Denker ungefährlich sind. Denn ihre Gedanken wachsen so friedlich im Herkömmlichen, wie nur je ein Baum seine Äpfel trug. Sie erschrecken nicht, sie heben nicht aus den Angeln und von ihrem ganzen Tichten und Trachten wäre zu sagen, was Diogenes, als man einen Philosophen lobte, seinerseits einwendete, was hat er denn Großes aufzuweisen, da er so lange Philosophie treibt und noch niemanden betrübt hat? Ja, so sollte es auf der Grabschrift der Universitätsphilosophie heißen. Sie hat niemanden betrübt.
Also, das ist das Schlusswort.
Das ist das Schlusswort. Wir danken. Wir kamen zurück, vielleicht ein bisschen holprig. Mhm. Wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Lachen und Weinen.
Ja.
Was haben wir als nächstes vor? Ich glaube, wir knüpfen uns unseren Namen mal vor.
Ja, Lachen, ja, genau.
Und
wir
Weinen.
Müssen uns da immer noch Rechenschaft ablegen.
Heute kam vielleicht raus, warum das zwei Kategorien sind, die uns auch philosophisch unmittelbar interessanter erscheinen als, wie hätten wir den Podcast denn eigentlich noch nennen können? Wahrheit und Freiheit.
Wahrheit und Lüge.
Und schon hätten wir nur Bullshit verkauft.
Ja, genau. Dann wären wir direkt akademische Philosophen gewesen.
Vielen Dank. Macht's gut.
Bis bald.